Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Die deutsche Regierung hat offenbar die Absicht, die ihr angebotenen Schweizer Bankkundendaten zu kaufen. Die ersten Reaktionen in der Schweiz sind zum Teil sehr heftig. Die Daten-CD und das Bankgeheimnis sind Schwerpunktthema dieser Sendung. Weitere Schlagzeilen. Barack Obama stellt das neue Budget vor, mit einem Defizit von 1.600 Milliarden Dollar. Und der Baselbieter Generika-Hersteller Mefa wird von einer deutschen an eine amerikanische Firma verkauft. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selk. Was geschieht mit den Schweizer Bankkundendaten, die der deutschen Regierung als Beweismaterial gegen Steuerflüchtlinge angeboten worden sind? Heute Nachmittag wurde klar, dass Berlin trotz Bedenken kaufen will. Brigitte Zink.
Noch am Wochenende hatte in Deutschland Skepsis überwogen. Kann es sich ein Rechtsstaat leisten, gestohlene Steuerdaten zu kaufen? Macht er sich dabei nicht der Hehlerei schuldig? Jetzt zeichnet sich ab, dass die deutsche Regierung die Bekämpfung des Steuerbetrugs mehr gewichtet als rechtliche Bedenken. Es müsse alles versucht werden, an diese Daten heranzukommen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel heute.
Ich bin wie jeder vernünftige Mensch dafür, dass wir Steuerhinterziehung natürlich auch ahnden. Und zu diesem Zweck sollte alles versucht werden, um an diese Daten heranzukommen. Dazu müssen Gespräche geführt werden, die auch wirklich den Weg ebnen. Und das bedeutet vor allen Dingen auch mit den Ländern. Aber vom Ziel her sollten wir, wenn diese Daten relevant sind, in den Besitz dieser Daten kommen.
Am Mittag hatte der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble seinen Schweizer Amtskollegen Hans-Rudolf Merz informiert, dass den Behörden eines deutschen Bundeslandes Schweizer Kundendaten angeboten worden seien. Am Abend dann ließ Schäuble vor den Medien verlauten, er halte einen Kauf der Bankdaten für vertretbar. Allerdings müssten zuerst noch juristische Fragen geklärt werden. Zuvor hatte Schäuble klargemacht, man werde sich am Fall Liechtenstein orientieren. Vor 2 Jahren hatte Deutschland für einen Millionenbeitrag eine Datensammlung aus Liechtenstein gekauft, die Hunderten von deutschen Bürgern Steuerhinterziehung nachwies. Im Gespräch mit Finanzminister Schäuble wies Bundesrat Merz darauf hin, dass die Schweiz keine Amtshilfe auf der Basis von gestohlenen Kundendaten leisten werde. Verschiedene Parteienvertreter forderten den Bundesrat auf, angesichts der neuen Sachlage gegenüber Deutschland entschiedener aufzutreten und darauf hinzuweisen, der Kauf von gestohlenen Daten werde die Verhandlungen über das Doppelbesteuerungsabkommen kompromittieren.
Die Zusammenfassung von Brigitte Zink. Wir kommen auf das Thema ausführlich zurück. Mit einem Bericht aus Berlin, mit Reaktionen aus Bern, mit dem Präzedenzfall Liechtenstein, aus dem man lernen könnte, und mit den grundsätzlichen Fragen, die sich da stellen. Und wir berichten auch über das neue US-Budget, mit welchem Washington nicht den Hauch einer Chance hätte, als Euroland aufgenommen zu werden. Über Forschung am Menschen, über Atommüll am Bötzberg und über einen Streik der Kinobesitzer in Katalonien. Die müssen Filme zeigen, die in ihrer eigenen Sprache synchronisiert sind und halten das ganz klar für Tonteries. All das nach dem Nachrichtenüberblick mit Jonathan Fisch.
Das Staatsdefizit in den USA erreicht auch in diesem Jahr Rekordhöhe. Laut dem Weißen Haus wird es sich auf 1.600 Milliarden Dollar belaufen. Das sind 150 Milliarden mehr als im Krisenjahr 2009. Die amerikanische Regierung begründet die erneuten Rekordschulden unter anderem mit ihren Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, die Geld kosten. In den kommenden Jahren soll das Loch in der Staatskasse allerdings kleiner werden. US-Präsident Obama will das erreichen, indem er 120 Programme und Projekte kürzt, darunter auch die geplante Wiedereinführung von Mondlandungen. Zudem sollen Reiche höhere Steuern zahlen. Vom Sparen ausgenommen sind öffentliche Programme wie beispielsweise die Rentenversicherung. Auch das Militär soll nicht angetastet werden. Und gleich noch eine Meldung aus den USA. Dort ist der private Konsum letztes Jahr so stark zurückgegangen wie seit 70 Jahren nicht mehr. Die privaten Ausgaben der Amerikaner schrumpften um 0,4%. Gleichzeitig sparten die Konsumenten wacker und brachten im Schnitt fast 5% ihres Einkommens auf die Bank, was wiederum die Wirtschaft zu spüren bekam. Denn der private Konsum macht in den USA 70% der Wirtschaftsleistung aus. Griechenland, das mehr als 300 Milliarden Euro Schulden hat, will seine Staatsfinanzen zügig wieder in Ordnung bringen, mit Einsparungen und Steuererhöhungen. Das versprach der griechische Ministerpräsident Papandreou nach einer Dringlichkeitssitzung in Athen. Zuvor hatte die EU angekündigt, sie werde Griechenland bei der Umsetzung des Sparplans extrem genau überwachen. Abweichungen würden nicht geduldet. In der Vergangenheit hatte Griechenland die EU immer wieder mit geschönten Zahlen über das wahre Ausmaß seines Defizits hinweggetäuscht. Derweil wächst in der Bevölkerung der Ärger über die Sparpläne der Regierung. Der Baselbieter Generika-Hersteller Meffa wechselt den Besitzer. Die deutsche Unternehmerfamilie Merkle verkauft Meffa in die USA an die Pharmafirma Cephalon, und zwar für 620 Millionen Franken. Sämtliche Angestellten sollen übernommen, die Marke Meffa beibehalten werden. Das Familienimperium Merkle steckt in finanziellen Nöten, unter anderem wegen der Finanzkrise. Vor rund einem Jahr hatte sich deswegen Firmenpatriarch Adolf Merkle das Leben genommen. In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat sich eine Frau in die Luft gesprengt und damit über 40 Menschen getötet und über 100 verletzt. Die Attentäterin hatte sich unter eine Gruppe schiitischer Pilger gemischt. Diese waren auf dem Weg in die Wallfahrtsstadt Kerbala, südlich von Bagdad. Die irakischen Behörden befürchten in den nächsten Wochen weitere Anschläge. Aufständische versuchen, die schiitische Glaubensgruppe zu schwächen. Es sind Schiiten, die die irakische Regierung leiten. Und im März sollen Parlamentswahlen stattfinden. Nach den Niederlanden sind nun auch in Großbritannien Nacktscanner im Einsatz. An den Flughäfen London Heathrow und Manchester werden die Geräte seit heute probehalber benutzt. Reisende, die sich weigern, gescannt zu werden, dürfen nicht ins Flugzeug. Die britische Regierung hatte sich zum Einsatz der Nacktscanner entschieden, nachdem an Weihnachten ein Flugzeugattentat in Detroit gescheitert war. Bis Ende Jahr sollen alle Flughäfen in Großbritannien mit entsprechenden Geräten ausgestattet sein. Im letzten Jahr haben sich in der Schweiz 591 Menschen mit HIV angesteckt. Das sind so wenige wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und das entspricht einer Trendwende, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Am stärksten sei der Rückgang bei homosexuellen Männern. Bei den anderen Personengruppen sei die Situation stabil oder leicht rückläufig. In der Schweiz waren im letzten Jahr etwas mehr junge Menschen militärdiensttauglich als im Vorjahr. Von den knapp 40.000 Stellungspflichtigen wurden 66% für tauglich befunden. Das sind im Vorjahresvergleich 1,4% mehr. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.496 Punkten plus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.172 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu 1,4725 Franken gehandelt und der Dollar zu 1,0582 Franken. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht fällt zeitweise Schnee. Morgen gibt es erst einige sonnige Abschnitte, am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf, die Temperatur 1 Grad. Im Tessin und im Engadin ist es morgen ziemlich sonnig, bei 6 Grad. Am Mittwoch ist es windig und nass. Die Schneefallgrenze steigt auf 600 bis 1000 Meter an, bei 3 Grad. Im Süden ist es freundlicher und 8 Grad warm.
Sie hören nicht der Zeit auf DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Erst kommen die Daten, dann die Moral. Deutschland will zugreifen. Der Beitrag. Schweizer Politiker rufen aus. Die Reaktionen. Liechtenstein hat das alles hinter sich. Der Blick zum Nachbarn. Und die neuen Fragen, die sich jetzt stellen, das Gespräch. Dann Barack Obamas Defizit, eine 16 mit 11 Nullen und die Frage, wie schlimm das ist im Vergleich zu anderen. Weiter katalanisch in katalanischen Kinos, Forschung am Schweizer Menschen und ganz neue Töne zum Thema Atomendlager vom Bötzberg her.
Es scheint der richtige Ort zu sein und der richtige Boden, also eher noch immer müssen wir verlachen. Und wenn das da muss sein, dann ist das da.
Nur so denn. Im Echo der Zeit eine Sendung, die Sie auch als Podcast hören können, und zwar jetzt schon ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Am Wochenende wurde in Deutschland heftig debattiert, ob man einem Dieb die angeblich 1500 Datensätze von angeblichen Steuerhinterziehern abkaufen dürfe, könne, solle. Die Antwort heute scheint, wie gehört, Ja zu lauten. Zuerst Einzelheiten von Ursula Hörzeler in Berlin.
Es geht alles plötzlich ganz rasch. 3 Tage nachdem die Frankfurter Allgemeine über die gestohlenen Bankdaten berichtet hatte, neigt der Finanzminister klar dazu, das heikle Angebot anzunehmen. Der Staat stecke zwar im Dilemma, sagte Wolfgang Schäuble vor wenigen Minuten, doch der Kauf sei rechtlich vertretbar. Zuvor hatte bereits die Kanzlerin ihre Zustimmung signalisiert. Angela Merkel ist prinzipiell dafür, den Informanten zu bezahlen. Steuerhinterziehung müsse geahndet werden.
Dazu müssen Gespräche geführt werden, die auch wirklich den Weg ebnen. Und das bedeutet vor allen Dingen auch mit den Ländern. Aber vom Ziel her sollten wir, wenn diese Daten relevant sind, in den Besitz dieser Daten kommen.
Für die deutschen Steuerzahler wird es eng. Sie können nicht mehr damit rechnen, dass sie die neue Regierung pfleglicher behandelt als die vorherige. Zwar will das Finanzministerium zunächst noch die rechtliche Lage klären, doch die Signale sind eindeutig. Schließlich haben die Deutschen bereits vor 2 Jahren eine CD mit gestohlenen Daten gekauft und damit über 100 Millionen Euro eingetrieben. Eine Aktion, die für den Staat keinerlei juristische Folgen hatte, wie Michael Offer, der Sprecher des Finanzministers, heute erklärte.
Es hat, soweit ich jedenfalls informiert bin, bisher keine Urteile gegeben, dass dies nicht der Fall sein darf.
An genau jenem Präzedenzfall mit den Kundendaten der liechtensteinischen LGT-Bank wollen sich die Behörden jetzt orientieren. Die Opposition sieht es mit Genugtuung. Vorab die SPD hatte von Anfang an darauf gedrängt, das belastende Material zu erwerben. Für kriminelle Steuerhinterzieher dürfe es kein Pardon geben, sagt Andrea Nahles, die Generalsekretärin.
Der Diebstahl ist gegeben, und zwar von denen, die Steuern hinterziehen. Das ist Diebstahl an unserem Gemeinwesen.
Trotzdem bleibt der sich anbahnende Deal heiß umstritten. Datenschützer warnen vor einem Dammbruch und gerade Politiker in den Regierungsparteien sträuben sich dagegen, dass nun der Rechtsstaat quasi zum Hehler von Diebesgut werden soll. Sie hätten das Problem mit der Schweiz lieber einvernehmlich gelöst. Geht nicht, sagt dazu der CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach. Die Schweiz spiele nicht mit.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die zuständigen Schweizer Behörden und die Schweizer Banken dann, aber auch nur dann, kooperieren werden, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte für eine Steuerstraftat gibt. Aber woher soll denn der Staat solche Anhaltspunkte haben, wenn nicht auf andere Art und Weise? Zu glauben, dass er schon irgendwie an Anhaltspunkte für Steuerstraftaten kommt, das scheint mir sehr optimistisch zu sein.
Tatsächlich bemüht sich die deutsche Regierung, das Verhältnis zur Schweiz trotz des möglichen Datenkaufs nicht zu belasten. Man ist miteinander im Gespräch. Doch weit mehr als auf die Nachbarin im Süden müssen Union und FDP Rücksicht nehmen auf ihre eigene Bevölkerung. Und die reagiert bei Gerechtigkeitsfragen und Klientelpolitik ausgesprochen allergisch. Gerade in Nordrhein-Westfalen, wo im Mai wichtige Wahlen stattfinden. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, weshalb Bundeskanzlerin Merkel die Sache mit der gestohlenen Daten-CD möglichst rasch vom Tisch haben will.
Ursula Hörzeler in Berlin. Deutschland wird also die CD mit den 1500 Bankkundendaten vermutlich kaufen. Diese Kunde hat in Bern zu reden gegeben. Sehr schnell und sehr heftig. Elisabeth Pestalozzi.
Finanzminister Hans-Rudolf Merz hat heute Morgen mit seinem deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble telefoniert. In einer kurzen Stellungnahme dazu heißt es, Merz habe festgehalten, in der Schweiz sei es verboten, gestohlene Kundendaten zu kaufen. Und Amtshilfe leistet die Schweiz nicht, wenn gestohlene Daten im Spiel seien. Gleichwohl hält das Finanzdepartement fest, die Schweiz sei weiterhin bereit, die Zusammenarbeit in Steuerfragen mit Deutschland zu vertiefen. Konkret beim Doppelbesteuerungsabkommen, das derzeit ausgehandelt wird. So diplomatisch wie das Finanzdepartement geben sich die politischen Parteien nicht. Dass Deutschland gestohlene Daten kaufen will, verstehen die meisten Vertreter nicht. Von einem Skandal spricht denn auch CVP-Parteipräsident Christoph Darbele.
Wenn ein Rechtsstaat mit gekauften und zugleich geklauten Daten erarbeitet, das ist für mich nicht akzeptabel.
Noch schärfere Worte braucht Toni Brunner, der Parteipräsident der SVP.
Das ist eine Kriegserklärung an die Schweiz. Wenn Deutschland die Zusammenarbeit mit einem Verbrecher höher gewichtet als mit einem befreundeten Nachbarstaat, dann muss das Verhältnis grundsätzlich überdacht werden.
Und auch FDP-Nationalrat Philippa Leutenecker findet das Vorgehen höchst bedenklich.
Weil es handelt sich natürlich um Hehlerei.
Alle bürgerlichen Parteien sind sich einig, was Deutschland nun vorhat, wird Konsequenzen haben für das Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Konkret für das Doppelbesteuerungsabkommen, das nun in Verhandlung ist. FDP-Mann Philippa Leutenecker.
Das Doppelbesteuerungsabkommen wird sicher verzögert durch das.
Es brauche auf jeden Fall einen Passus, wonach gestohlene Daten nicht gebraucht werden dürften. Gar eine Sistierung des DBA fordert die CVP. Parteipräsident Christoph Darbele.
Ein Land, der sich so verhält, also den kann man nicht also sich darauf verlassen.
Und einen sofortigen Abbruch fordert SVP-Parteipräsident Toni Brunner. Und er geht noch weiter.
Im Übrigen ist zu überlegen, was eigentlich im Zusammenhang mit der Zuwanderung, den Grenzgängern, aber auch des Landverkehrs in Zusammenarbeit mit Deutschland jetzt von Seiten der Schweiz in Betracht gezogen werden muss.
Retorsionsmaßnahmen also will Toni Brunner nun ergreifen. Von alledem hält die SP nichts. Denn das Problem sei nicht Deutschland, das Problem sei die Schweiz selber mit ihrem Bankgeheimnis, sagt Fraktionschefin Ursula Wyss.
Wir kommen international immer mehr unter Druck. So kann es nicht weitergehen. Wir haben ein Interesse daran, dass wir eine offensive Strategie haben für einen sauberen Finanzplatz der Schweiz. Und dann haben wir auch nicht mehr diese internationalen Probleme. Und dann hat auch die Realwirtschaft diese Probleme nicht mehr.
Die Lösung liege also in den Händen der Schweiz und sei nicht in erster Linie Sache des Auslands.
Reaktionen zusammengestellt von Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi. Vor der Schweiz hatte ja schon mal jemand ein Problem mit gestohlenen Bankkundendaten, die der deutsche Staat einem Datendieb abgekauft hat. Liechtenstein, Ursula Hürzler hat es in ihrem Beitrag angesprochen. Und dieses Beispiel Liechtenstein zeigt, dass mit diesem Fall von Datenklau, Datenkauf die Bankenwelt nicht untergegangen ist. Auch wenn die Rhetorik zu Beginn jenes Falles darauf hätte schließen lassen. Vaduz hat sich bereit erklärt, künftig Rechtshilfe zu leisten, also das Bankgeheimnis weitgehend aufzuheben, und man hat gleichzeitig eine Lösung gesucht für die bisherigen Kunden, die davon betroffen wären. Franco Battel.
Auch in Liechtenstein gingen die Wogen hoch, sehr hoch sogar, als der Datenklau in der fürstlichen Bank LGT publik wurde. Erbprinz Alois warf Deutschland Hehlerei im großen Stil vor, Fürst Hans Adam nahm sogar das Unwort vom Vierten Reich in den Mund. Aus Deutschland polterte es munter zurück, Liechtenstein sei eine Fluchtburg, die es wahlweise zu knacken oder auszuhungern gelte. Taten folgten diesen gegenseitigen Schmähungen aber keine. Das verbale Gewitter zog vorüber und wirkte reinigend. Liechtenstein blieb im Gespräch mit Deutschland, obwohl es hart zur Sache ging. Unterdessen haben Berlin und Vaduz sich geeinigt, im Steuerstreit Daten auszutauschen, Datenklau hin oder her. Und auch mit Frankreich liegt ein Abkommen vor. Der Vorteil ist klar. Liechtensteins Finanzplatz ist raus aus der Schusslinie, steht nicht mehr in der Schmuddelecke. Und das gibt Raum, darüber nachzudenken, wie der liechtensteinische Finanzplatz in Zukunft aussehen soll. Zentral ist dabei die Vergangenheit. Was geschieht mit den Kunden, die ihr Vermögen oft schon seit Jahrzehnten auf liechtensteinischen Banken versteckt haben? Vaduz möchte diese betuchte Klientel behalten und möglichst gute Bedingungen aushandeln, wie sie ihr Schwarzgeld sozusagen legalisieren kann. Mit London hat Liechtenstein bereits ein Abkommen geschlossen, das es reumütigen Briten ermöglicht, ihr Schwarzgeld dem Fiskus zu deklarieren, zu günstigen Konditionen. Wer sich freiwillig meldet, kann von tiefen Nachsteuern profitieren und die Buße ist vergleichsweise mild. Ein Geschäftsmodell, das Zukunft haben könnte. Über ähnliche Abkommen verfügt die Schweiz bisher nicht. Liechtenstein hat zur richtigen Zeit Ruhe bewahrt und ist nun einen entscheidenden Schritt voraus.
Franco Battel. Nach diesen Liechtensteiner Daten, die verkauft wurden, nach den Schweizer Daten in Frankreich, jetzt dies. Deutschland wird die Datensätze voraussichtlich kaufen, auch wenn es um Diebesgut geht. Wenn die Schweiz jetzt Hehlerei rufe, dann werfe die Schweiz anderen das vor, was sie selber gewerbsmäßig jahrzehntelang mit Steuermilliarden aus anderen Ländern getan habe. Hehlerei, sagen deutsche Politiker. Man kann davon ausgehen, dass das alles künftig so weitergehen wird, dass auch noch andere Bankmitarbeiter merken, wie einfach das geht. Daten kopieren, einsetzen auf CD und schon hat man einige Millionen verdient. Ich sprach Oliver Washington von der Inlandredaktion darauf an. Das sieht ja ein bisschen danach aus, als ob das Bankgeheimnis plötzlich ganz anders aufgelöst wird. Nicht über Gesetze, nicht über Staatsverträge, sondern aus dem Innern der Bank heraus.
Ja, zum einen tatsächlich auch aus dem Inneren, würde ich sagen, weil eben Bankmitarbeiter Bankdaten klauen, wobei dieser Innenangriff den längst laufenden Angriff von außen verstärkt. Der französische Budgetminister Wörth beispielsweise hat ja klipp und klar gesagt, dass er die gestohlenen HSBC-Daten benutzen werde, um gegen französische Steuerbetrüger vorzugehen und dass er diese Daten eben auch anderen Ländern liefern werde. Und ein solches Vorgehen gegen Steuerbetrüger, die ihr Geld in der Schweiz haben, ist eben letztlich ein Angriff auf das Schweizer Bankgeheimnis und damit eben auch auf den hiesigen Bankenplatz.
Und das hat ja Wirkung und das wirkt sich ja aus auf Leute, die ihr Geld hier vor dem Fiskus verstecken wollen, die auf Diskretion achten. Das wird einen Schaden geben und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund für die heftige Reaktion hierzulande.
Genau, das sehe ich auch so. Und das Unangenehme dabei ist eben, die Schweiz hat Frankreich nicht daran hindern können, die Daten zu verwenden, und man wird auch Deutschland nicht daran hindern können. Und übrigens, Jeffrey Owens von der OECD hat den Gebrauch von gestohlenen Daten gegen Steuersünder explizit gut geheißen. Die Schweiz ist ohnmächtig und deshalb auch die heftigen, wie ich meine, die übertrieben heftigen Reaktionen seitens der Politik. Und diese zeigen meines Erachtens zudem auch, dass eben zahlreiche Exponenten nach wie vor in der Vergangenheit verankert sind und eben nach wie vor nicht wahrhaben wollen, dass Steuerschlupflöcher nicht nur faktisch, also Stichwort beispielsweise USA, sondern eben auch moralisch nicht mehr zu verteidigen sind.
Sehen Sie eine plausible Schweizer Strategie gegenüber all diesen Vorgängen entstehen irgendwo?
Für die Zukunft, da muss man sagen, ja, da hat die Schweiz eine Strategie. Stichworte hier sind die neuen Doppelbesteuerungsabkommen und die Amtshilfe eben auch bei Steuerhinterziehung. Nur nimmt das eben niemand wirklich zur Kenntnis, denn für die Gelder, die bereits heute in der Schweiz sind, für diese Gelder hat die Schweiz eben keine Strategie. Sie kann nur unter Druck laufend Brände löschen und der Bundesrat verstrickt sich dabei nicht selten eben in Widersprüche und muss seine rechtlichen und politischen Positionen hin und wieder anpassen. Kommt dazu eben, dass von außen der Druck wächst. Das Ausland gibt sich mit der Amtshilfe in einer vielleicht fernen Zukunft nicht mehr zufrieden. Das Ausland will auch Steuerbetrüger der Vergangenheit verfolgen können. Den Anfang machten die USA, das habe ich erwähnt, es folgten Italien, Frankreich und jetzt eben auch Deutschland.
Sie haben es angesprochen, es nimmt niemand zur Kenntnis, dass die Schweiz eigentlich ihre Strategie geändert hat, dass sie Rechtshilfe leisten will, dass man nicht mehr dermaßen bunkert wie vorher. Wenn man jetzt die Kommentare in Deutschland gelesen hat, jetzt auch die Kommentare der deutschen Politiker anhört, dann ist es ja offensichtlich so, dass die das gar nicht gemerkt haben. Wieso nicht? Wieso wird diese Strategie der Schweiz gar nicht zur Kenntnis genommen?
Ja, die Schweiz sendet eben immer zwei Signale gleichzeitig aus. Zum einen das Ja zum OECD-Standard für die Zukunft, zum anderen aber auch Signale, welche eben den Geist des alten Bankgeheimnisses versprühen. Heute beispielsweise reagierte das Finanzdepartement in einem Kommuniqué mit folgendem Satz, ich zitiere, die Verwendung von gestohlenen Bankdaten verletzt die Privatsphäre der betroffenen Kunden. Das erinnert an frühere Zeiten, als die Schweiz eben für sich in Anspruch nahm, die deutschen Bürger vor dem deutschen Fiskus schützen zu müssen. Und eben solche Äußerungen werden dann eben im Ausland auch wiederum registriert.
Sie haben es gesagt, die Schweiz hat eine Strategie, was die Zukunft angeht, wie man sich künftig in solchen Fällen verhalten will. Stichwort, man gibt auch Rechtshilfe bei Steuerhinterziehung. Das Problem liegt in der Vergangenheit, bei Kunden, die ihr Geld schon da haben. Wir haben es jetzt vorhin gehört im Beitrag von Franco Battel. Liechtenstein hat seinen Kritikern gesagt, wir leisten Amtshilfe, aber nur, wenn ihr unseren früheren Kunden gute Bedingungen für die Legalisierung ihres Geldes anbietet. Wäre dieses Liechtensteiner Modell etwas, was man auch hier prüfen könnte, oder tut man es?
Also so in diesem Sinne prüft man das nicht und die Schweiz hat, ich würde mal sagen, Vorstellungen, wie man mit den alten Geldern umgeht, keine eigentliche Strategie, sondern mehr Vorstellungen. So bietet man eben eine Abgeltungssteuer an für Gelder, die in der Schweiz sind, für alte Gelder, die in der Schweiz sind. Diese sollen dann legalisiert werden, aber, und das ist eben der Haken, die Gelder sollen auch hier in der Schweiz bleiben, auch in Zukunft sollen sie hier in der Schweiz bleiben. Und ob die europäischen Länder darauf eingehen, ist meines Erachtens fraglich, denn Man muss sich vergegenwärtigen, zwischen der Schweiz und Liechtenstein gibt es eine fundamentale Differenz. Der Schweizer Bankenplatz ist viel grösser, es ist mehr zu holen und der Widerstand gegen solche für das Ausland eben nur suboptimalen Lösungen dürfte deshalb eben auch viel grösser sein als gegen diese liechtensteinische Lösung.
Hat Frau Wies im letzten Beitrag nicht recht? Ist es nicht eigentlich ganz einfach? Wir verzichten klar und deutlich und auf alle Seiten auf das Bankgeheimnis als Schutz für Straftäter. Fertig, Ende der Probleme.
Ja, ich glaube, eine Zahl sagt wohl alles aus. 175 Milliarden, so viel nicht versteuertes deutsches Geld, so wird geschätzt, liegt bei den Banken in der Schweiz. Und das will die Schweiz natürlich nicht verlieren. Ich frage mich aber auch tatsächlich, ob eine langfristige Strategie, die vielleicht etwas mehr nachgeben würde, die aber auch eben mehr Stabilität bringen würde und eine langfristige Strategie, die eben neben der Stabilität den Bankenplatz und damit der Schweiz eben auch imagemäßig mehr bringen würde, eben nicht vielleicht doch besser wäre.
Die Beurteilung von Inlandredaktor Oliver Washington. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Das amerikanische Budget, minus 1,6 Billionen. Die Frage, wie schlecht diese Zahl effektiv ist. Dann katalanische Kinos kämpfen gegen Katalanisch. Schweizer Stimmende entscheiden über Forschung am Menschen. Und am Bötzberg bekommt die immer gleiche Frage, wohin mit dem Atommüll, plötzlich eine andere Antwort. Barack Obama hat sein Budget für 2010 vorgestellt. Einiges war schon vor seiner offiziellen Ankündigung häppchenweise gestreut worden. Der Kern, die USA rechnen mit Auslagen von insgesamt 3,8 Billionen Dollar, also 3.800 Milliarden. Dabei wird mit einem Defizit von 1,56 Billionen gerechnet. Peter Vögerli, große rote Zahlen.
Der Plan, die bemannte Raumfahrt zum Mond wieder aufzunehmen, wird zwar vorläufig auf Eis gelegt. Aber auch so wird das US-Defizit nach dem Budgetentwurf des Weißen Hauses astronomische Höhen erreichen, nämlich die absolute Rekordmarke von 1,56 Billionen Dollar. In den nächsten 10 Jahren werde das Staatsdefizit um 8,5 Billionen wachsen, prognostiziert die Obama-Regierung. Das heißt, das Defizit würde 3/4 des Bruttoinlandproduktes betragen, laut Wirtschaftsexperten eine bedenkliche Höhe. Für das laufende Jahr sollen 100 Milliarden allein zur Schaffung von Jobs bereitgestellt werden. Doch die Hauptbelastung des Budgets betreffen wie bei allen westlichen Staaten vor allem die Sozialausgaben. Dazu kommen die Kosten der Kriege in Afghanistan und Irak, 160 Milliarden im laufenden Jahr. Und allein die regulären Ausgaben des Verteidigungsministeriums sollen um 7% auf 700 Milliarden Dollar steigen. Präsident Obama hofft, das Defizit in den kommenden Jahren zu senken, bevor es Ende des Jahrzehnts wieder ansteigen soll, wegen der hohen Kosten für die alternde Generation der sogenannten Babyboomer. Gewisse Regierungsprogramme sollen über 3 Jahre eingefroren werden, allerdings sind große Brocken wie Verteidigung und Soziales davon ausgenommen. Darüber hinaus werden neue Einnahmen fließen. Die Steuergeschenke für Reiche mit Einkommen über 250.000 Dollar aus der Ära Bush sollen auslaufen und dem Fiskus in 10 Jahren fast 1 Billion Dollar zusätzlicher Einnahmen bringen. Banken, die vom staatlichen Rettungsprogramm profitiert haben, sollen eine Extraabgabe zahlen müssen, internationale Unternehmen mit höheren Steuern belastet und die Steuervergünstigungen für Öl- und Gasmultis gestrichen werden. Dass das Budget so wie vorgeschlagen vom Kongress verabschiedet wird, kann man getrost ausschließen, vor allem in einem Wahljahr. Nur schon das gebremste Vorhaben der bemannten Mondfahrt wird im bevölkerungsreichen und oft wahlentscheidenden Florida schwer zu vermitteln sein. Als Barack Obama vor einem Jahr ins Weiße Haus einzog, gingen in einem Monat 700.000 Arbeitsplätze verloren. Dieser Aderlass wurde zwar gebremst, aber die offizielle Arbeitslosigkeit beträgt 10%. Die Menschen wollen zwar Hilfe, sind gleichzeitig aber auch misstrauisch gegen Big Government, große Regierungsprogramme. Barack Obama hat die schwierige Aufgabe, das Defizit zu senken und gleichzeitig die Wirtschaft anzukurbeln.
Peter Vögel in Washington. 1,5 Billionen oder 1,6 sogar Billionen Dollar Defizit für das Jahr 2010. Das sind 10,6% des Bruttoinlandproduktes. Zum Vergleich, die Euro-Länder haben sich eine Grenze von 3% gesetzt, welche das Defizit in einzelnen Ländern nicht überschreiten dürfe, die sogenannten Maastricht-Regeln. Das wird zwar von den meisten nicht mehr eingehalten, der Schnitt liegt im Moment bei 6%, aber immerhin 3% sind und bleiben in Europa das Ziel. Die USA sind jetzt bei 10,6%. Ich fragte unseren Fachmann für Fragen der Weltwirtschaft, Markus Mucklin, wie schlimm ist es, wenn die Amerikaner dermaßen sündigen?
Wenn das in einem Jahr oder in zwei Jahren so ist und in einer speziellen Krisensituation, wie wir jetzt sie kennen, dann ist es noch kein Problem oder kein großes Problem jedenfalls. Aber auf die Dauer ist eine solche Schuldenentwicklung nicht tragbar.
Und zwar wieso nicht?
Weil dann die Gesamtverschuldung massiv steigen würde, also nicht nur die jährliche Verschuldung. Und das würde bedeuten, dass dann auch die Zinsenlast größer wird, dass also ein Land einen immer größeren Teil seines Budgets, seiner Budgeteinnahmen für Zinsen aufbringen müsste oder auch für die Rückzahlung von fälligen Schulden. Und das ist dann kostbares Geld, das fehlt, wenn es um den Ausbau der Infrastruktur geht, wenn es um Gesundheitsfragen geht, wenn es um das Erziehungswesen geht.
Das heißt, die entscheidende Zahl für Sie ist weniger das Budgetdefizit im einzelnen Jahr als die Gesamtverschuldung, die sich so anhäuft. Gehen wir doch das mal durch. Wie groß ist diese Gesamtverschuldung bei den USA im Vergleich zu anderen?
Nun, jetzt in diesem Jahr beträgt sie etwa 80% des Bruttoinlandprodukts, also nicht mehr allzu viel kleiner als das, was die USA in einem Jahr erwirtschaften. Wenn wir das vergleichen mit Deutschland beispielsweise, dann liegt die Verschuldung in den USA heute höher. Das war vor der Krise 2006 noch umgekehrt. Damals hatten die USA eine geringere Verschuldung als Deutschland. Und Deutschland gehört ja innerhalb der europäischen Länder immerhin zu den besseren, zu den Ländern, die besser dastehen.
Wann ist ein bestimmter Prozentsatz von Schulden gemessen am Bruttoinlandprodukt? Sie haben jetzt von 80% gesprochen bei den Amerikanern. Wann ist das zu hoch? Wann wird das zu viel?
Nun, eine präzise Zahl lässt sich hier eigentlich nicht angeben, obwohl beispielsweise die Europäische Union geht davon aus, dass noch akzeptabel eigentlich nur ein Anteil von 60% sein sollte. Das heißt also, wenn die Schulden 60% des Bruttoinlandprodukts betragen. Aber es gibt keine präzise Zahl aus ökonomischer Sicht deshalb, weil es sehr davon abhängt, wie die wirtschaftliche Situation eines Landes ist. Ein Land wie beispielsweise Griechenland, das keine wettbewerbsfähige Wirtschaft insgesamt hat, da beginnen die Probleme früher als beispielsweise in Deutschland oder in den USA. Sie beginnen bei diesen Ländern, Griechenland oder auch Spanien, auch deshalb früher, weil sie in Euro verschuldet sind gegenüber dem Ausland. Sie sind vor allem im Ausland verschuldet, sind also von daher abhängig von anderen Ländern. Im Gegensatz dazu beispielsweise Japan hat eine massive Verschuldung, viel höher als Griechenland beispielsweise, aber sie finanzieren sich im Inland. Und dann kommt noch dazu das Beispiel der USA, die sind in einer speziellen Situation, weil sie den Dollar haben. Und der Dollar ist die Weltwährung, die ist auf Jahre hinaus immer nachgefragt. Das heißt, sie können ihre Schulden in der eigenen Währung bezahlen. Das ist ganz anders bei anderen Ländern, die in Fremdwährungen sich verschulden müssen.
Und der Unterschied, wenn Griechenland 10-12% des Bruttoinlandprodukts Schulden hat im Vergleich zu den USA, ist der, dass die Griechen einfach schlechtere Aussichten haben, das wieder wettzumachen.
Sie haben schlechtere Aussichten, auch deshalb noch, weil sie zu viel schlechteren Bedingungen auch Fremdgelder aufnehmen müssen. Das war ja die alarmierende Meldung, als Ratingagenturen eben Griechenland schlechter bewertet haben als noch im letzten Herbst. Und das hat zu Zinsaufschlägen geführt. Und das heißt, es gibt noch größere Probleme, sich im Ausland zu verschulden, Geld aufnehmen zu können. Oder umso mehr wird es dann auch eine Zinsbelastung in den folgenden Jahren nach sich ziehen.
Markus Mucklin. Heute Abend werden in Barcelona die Gaudi-Preise verliehen. Für Architektur würde man denken beim Namen Gaudi. Aber Fehlanzeige, es sind die Auszeichnungen der katalanischen Filmakademie. Egal, für die Katalanen gilt, Hauptsache katalanisch. Das Problem dabei, heute Abend werden Filme geehrt, deren Werke kaum wer sehen konnte. Denn just vor der Preisverleihung blieb es in Barcelona und Umgebung in fast allen Kinos dunkel. Streik aus Protest gegen eine Filmförderungspolitik, auch nach dem Prinzip Hauptsache katalanisch. Alexander Gschwind.
Anlass für den Kinostreik ist eine Gesetzesvorlage der linksnationalistischen Regionalregierung. Danach müssten künftig 50% aller in Katalonien gezeigten ausländischen Filme entweder in katalanischer Sprache synchronisiert oder zumindest untertitelt sein, wobei auch Streifen aus dem übrigen Spanien unter die Kategorie ausländisch fielen, obwohl zum Beispiel in der Hauptstadt Barcelona mehr als die Hälfte der Einwohner ursprünglich kastilischer Muttersprache sind. Dasselbe gilt für den riesigen Industriegürtel ringsum, der seit jeher einen stattlichen Zuwandereranteil aufweist. Der nationalistische Kulturminister Juan Manuel Traseras begründet seinen Erlass mit der Außenseiterrolle einheimischen Filmschaffens auf eigenem Boden, das von der Übermacht internationaler Verleiher ausgegrenzt und unterdrückt werde. Drum müsse es aus rein demokratischen Erwägungen geschützt werden.
Tocaba porque realmente la situación del cine en Cataluña responde a una situación anómala completamente.
Dass katalanische Filme gerade mal 2% des gesamten Kinoangebots in der Region bestreiten, hat freilich weniger mit deren Qualität, den Monopolen und Strukturen der Branche zu tun, als mit der Nachfrage, wie Produzenten, Verleiher und Kinoketten übereinstimmend erklären. Rein wirtschaftlich wäre das Gesetz der Todesstoß für ein Filmgeschäft, das ohnehin unter Zuschauerschwund, grassierender Piraterie und veränderten Publikumsgewohnheiten leide, ist der Produzent Enrique González Macho überzeugt.
Desde el punto de vista económico, pienso sinceramente que es inviable y aparte de ser inviable es perjudicial.
Er habe nichts gegen katalanische Sprachförderung, aber das Gesetz verursache bloß zusätzliche Kosten und bringe nicht eine zusätzliche katalanische Kopie auf die Leinwände. Weil die Nachfrage nach Filmen in katalanischer Sprache weit unter den verlangten 50% liege, beschleunige das Gesetz nur das ohnehin dramatische Kinosterben, ist auch Pilar Sierra vom Verleiherverband überzeugt.
La demanda de cine en catalán es muy inferior a ese 50 y esa obligación va a suponer una pérdida para las salas de cine.
Die breite Öffentlichkeit reagiert auf diese verbissene Auseinandersetzung mit Kopfschütteln. Erklärbar ist sie letztlich wohl auch nur mit ihrem politischen Hintergrund. Erwartet Katalonien doch mit wachsender Nervosität das hängige Urteil des spanischen Verfassungsgerichts über das neue Selbstverwaltungsstatut, mit dem die kulturelle Identität der Region gefestigt werden sollte. Hartnäckigen Gerüchten zufolge droht eine konservative Mehrheit der Madrider Richter, die Präambel mit der Definition Kataloniens als selbstständige Nation in der spanischen Völkerfamilie für ungültig zu erklären. Dies käme dann sehr wohl einer weiteren Kriegserklärung des Zentralstaates an das katalanische Selbstbewusstsein gleich und würde weit höhere Wellen werfen als der Zank um den Ton in den Kinosälen.
Zurück in die Schweiz. Darf die Forschung alles, was sie kann und möchte? Nein, sagt ein neuer Verfassungsartikel und setzt der Forschung Grenzen, dort wo die Würde des Menschen tangiert ist. Und er schafft die Grundlage für gesamtschweizerisch einheitliche Bestimmungen zur Forschung am Menschen. Am 7. März stimmen wir über den Verfassungsartikel ab. Geraldine Eicher erklärt, worum es geht, wo die Probleme liegen.
Die Forschung macht immer mehr und macht immer mehr möglich. Dank ihr haben kranke Menschen Aussicht auf Heilung, haben Kranke ein lebenswerteres Leben. Wenn immer mehr möglich ist, stellen sich immer dringender moralisch-ethische Fragen. Und umso dringender werde es, auf nationaler Ebene zu definieren, was erlaubt sein soll und was nicht, sagt Brigitta Gadient. Die Nationalrätin der BDP kämpft in einem mit FDP, CVP, SP und Grünliberalen breit abgestützten Komitee für ein Ja zum neuen Verfassungsartikel.
Bis heute haben wir in der Schweiz eine sehr lückenhafte und auch uneinheitliche Gesetzgebung. Das ist ein unbefriedigender rechtlicher Zustand. Man weiß nicht, woran man ist. Und gerade in einem so heiklen Bereich, in einem so wichtigen Bereich auch, ist es wichtig, dass man einfach einheitliche, klare Lösungen hat.
Dem widersprechen namentlich SVP-Vertreter. Dieser Artikel sei unnötig, denn in den letzten 50 oder 100 Jahren habe es keine Missstände gegeben, sagt SVP-Nationalrat Lieni Vögelstaller.
Ich halte mich da an Montesquieu. Wenn es nicht nötig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es nötig, kein Gesetz zu machen.
Mit dem neuen Artikel soll in erster Linie die Würde der Menschen geschützt, in zweiter Linie die Forschungsfreiheit gewährleistet werden. Die Forschung solle keine carte blanche halten, sagt Bundesrat Didier Burkhalter.
Cet article délimite un cadre clair, précis, qui autorise la recherche à bon escient, mais en empêchant les abus.
Auch an dieser Priorisierung stören sich namentlich SVP-Vertreter. Sie fürchten, dass dem Forschungsplatz Schweiz zu enge Grenzen gesetzt werden könnten.
Wir sind letztlich ja kein Agrarland. Wir haben im Industriesektor verloren. Der Banken- und Finanzplatz der Schweiz ist angeschlagen. Und jetzt wollen wir doch tatsächlich auch noch Forschung beschränken, einschränken. Das sind schlechte Rahmenbedingungen. Und forschen können Sie überall auf der ganzen Welt. Forschung ist sehr mobil.
Lieni Vögelstaller hat mit zahlreichen anderen SVP-Vertretern im Nationalrat den neuen Verfassungsartikel bekämpft. Zu den Gegnern der Vorlage gehört auch der Basler Appell gegen Gentechnologie. Während für die SVP der Verfassungsartikel zu einengend ist, geht er für ihn zu weit. Künftig soll nämlich die Forschung an unmündigen Menschen erlaubt sein, also beispielsweise an Kindern oder geistig schwer behinderten Menschen. Und zwar auch dann, wenn die Forschung für die Betroffenen keinen direkten Nutzen bringt. Für Pascal Steck vom Basler Appell ist das nicht vereinbar mit der Menschenwürde.
Es ist nicht nur menschenrechtswidrig, es ist auch verfassungswidrig. Also die schweizerische Verfassung garantiert im Artikel 7 die Menschenwürde und Artikel 10 das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Und also ich sehe da einen zentralen Widerspruch.
Diesen Widerspruch verneinen die Befürworter. Geforscht werde ja für die Menschen. Und um Alzheimer erforschen zu können, müsse mit Alzheimer-Patienten geforscht werden können. Das gelte auch für Kinder, sagt Brigitta Gadient.
Es gibt viele Bereiche, wo eben bei Kindern andere Resultate erzielt werden, andere Ergebnisse rauskommen als bei erwachsenen Personen. Und dann braucht es halt einfach eine kindspezifische Forschung auch.
Die zwei Hauptziele des neuen Verfassungsartikels, der Schutz der Würde des Menschen in der Forschung und der Wahrung der Forschungsfreiheit, bilden den Rahmen für ein neues Humanforschungsgesetz. Das Gesetz liegt in einer Rohfassung vor. Es regelt in 66 Artikeln die konkreten Fragen, den Schutz Unmündiger etwa, den Umgang mit Daten oder auch das Vorgehen mit biologischem Material in der Forschung, also Blutproben oder Gewebe aus Biopsien. Das Gesetz bietet politisches Material für intensive Diskussionen im Parlament später einmal, nach der Volksabstimmung über den Verfassungsartikel zur Forschung am Menschen.
Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Die Strombranche setzt auf eine Renaissance der Atomkraft. Aber die Zweifler und Kritiker sind immer noch sehr zahlreich. Viele von ihnen sehen nicht im Reaktor die Hauptgefahr. Das Problem fängt für sie an, wenn die Brennstäbe ausgebrannt sind und der strahlende Abfall in einem Endlager versenkt werden soll. 6 mögliche Standorte sind in der Schweiz bisher im Auswahlverfahren. Kein Risiko, versichern die Experten, und die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten mag es nicht glauben. Niemand will ein Endlager. Fast niemand. Remo Vitelli hat sich im aargauischen Bözen am Bözberg umgehört.
Ein beschauliches Dörfchen, abgesehen von der vielbefahrenen Durchgangsstraße und abgesehen von der Autobahn, die dicht am Dorfrand vorbeiführt. Im Restaurant Post 3 ältere Herren vormittags bei einem Glas Weißwein. Spricht man das mögliche Tiefenlager für atomare Abfälle an, kommt geradezu sowas wie Begeisterung auf.
Ich gebe ein Land gratis, wenn ich könnte da machen. Weil ich sehe nichts hier ringelum, wo die Atomkraftwerke in ihrer Gegend haben. Die sind ja steuerlich alle so bevorzugt und die haben ja das Geld von mir.
Ja, neu müssen wir es doch einmal haben. Und jetzt sind wir hier auf unserem Bözberggebiet. Jetzt wollen wir schauen, was passiert.
Stell dir mal vor, da bringt für unsere ganze Region wirtschaftlich. Eben, Neumann kommt's.
Neumann kommt's, das Tiefenlager. Und am liebsten hier am Bözberg. Wo nirgendwo sonst im Land ist die Bevölkerung so aufgeschlossen gegenüber der Atomtechnologie wie hier im Aargau. Ja, der Aargau gilt durchaus als eigentlicher Atomkanton. Das ist dem Vizeamann von Bözen, Gerhard Beukert, bewusst.
Es ist halt so, wir sind im Aargau, wir sind noch an den AKWs und am PSI und Zwilak. Viele Leute in den umliegenden Gemeinden haben Arbeitsplätze dort. Und so gesehen würde ich die Grundhaltung mal als interessiert bezeichnen.
Und das habe gute Gründe.
Schlussendlich muss man sagen, es wird Arbeitsplätze in diese Region reinbringen. Und jetzt gerade wir hier im Oberen Fricktal sind nicht gerade übermässig gesegnet mit Arbeitsplätzen. Vielleicht wäre das nicht einmal so schlecht.
Auch wenn Gerhard Beukert persönlich etwas skeptisch ist, er kann verstehen, dass die Leute ein Tiefenlager gerne bei sich hätten. Allerdings, Kritische Stimmen gebe es in der Region natürlich auch, sagt der Vize-Ammann.
Wir haben Anflug- und Abflugwege vom Flughafen, wir haben da gerade hier in der Nähe einen Warteraum für die Flugzeuge, wir haben die Autobahn da gerade hinten aussen und da sind wir ein Durchfahrtskanton, werden wir immer wieder bezeichnet. Es gibt schon Stimmen, die finden, es reicht jetzt eigentlich.
Nur, wo sind sie zu finden, diese Stimmen hier in Bözen, im Atomkanton Aargau? Auf einem Reiterhof im oberen Dorfteil treffen wir eine Frau, die eben von einem Ausritt zurückgekommen ist. Sie kann es kaum glauben, dass ausgerechnet diese Region in Frage kommen soll für ein atomares Tiefenlager.
Es langt, wir sind schon genug belastet. Also mir macht es mehr Angst, wie weit das eigentlich der Schweizer Bürger, der Aargauer ist, eigentlich noch mehr Risiko einzugehen.
Und man könne es noch deutlicher sagen. Das Problem der Entsorgung hätte man angehen sollen, als man vor 40 Jahren hier im Aargau das allererste Atomkraftwerk der Schweiz gebaut hat.
Da muss vielleicht der das entschieden hat, das AKW zu bauen, der muss jetzt schauen, wie er fertig wird damit und wenn er es in seiner eigenen Stube muss vergraben.
Eine kritische Stimme ist also zu hören in Bözen. Ob es dabei bleibt? Auf der Straße kommt uns ein junger Mann entgegen, der ein kleines Kind auf dem Arm trägt. Was denkt er über ein Tiefenlager hier am Bözberg?
In der Schweiz brauchen wir Atomkraft, wir produzieren den Abfall selber, dann sollen wir ihn nicht hier lagern. Es scheint der richtige Ort zu sein und der richtige Boden. Also eher noch immer müssen wir verlochen. Und wenn das hier muss sein, dann ist das hier.
Das Atomendlager am Bözberg wäre es offenbar weitgehend willkommen. Die Reportage von Remo Vitelli. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Simon Loy. Am Mikrofon war Kasper Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.